ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Mai 1945. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende. Amerikanische Truppen haben die oberbayerische Stadt Burghausen besetzt. Nun sehen sich die Soldaten in den Straßen und Häusern um. Wo können sie unterkommen? Wo ihre Kommandozentrale, wo die militärische Verwaltung unterbringen? Bald zieht eine schmucke Siedlung leitender Mitarbeiter des Chemiewerks Wacker die Aufmerksamkeit der Besatzer auf sich. Und Helmut Gruber, damals 9 Jahre alt, muss sein Zimmer für die Amerikaner räumen.
Von Wacker, die Villa Sell ist besetzt worden. Und unser Haus, das war das nächste Haus. Da ist ein Oberst gekommen, ein amerikanischer Oberst. Und der hat gesagt, in einer Stunde seid ihr alle draußen.
Eltern und Geschwister müssen von jetzt auf gleich bei Nachbarn, Verwandten, Bekannten unterkommen. Zuerst besetzen die US-Soldaten das Haus für knapp eine Woche und hinterlassen ein Chaos, wie es Helmuts Vater Wolfgang Gruber in seinen Lebenserinnerungen festhielt.
Meinen Schreibtisch hatten sie als Schanktisch verwendet. Im Damenzimmer lag überall Munition herum. Der große Esszimmertisch war weg. Den fanden wir auf der Terrasse der Sellvilla im Freien. Dafür hatten wir viele Stühle aus der Nachbarschaft. Mutters Honigschleuder hatten sie als Wäscheschleuder verwendet. Im Keller stand das Bier mehrere Zentimeter hoch. Aber was machte das alles? Wir waren wieder in unserem Haus. Aber wie lange?
Da ist dann ein Oberst, amerikanischer Oberst gekommen und wollte wieder Quartier machen für seine Leute.
Erinnert sich Helmut Gruber.
Dann hat die Mutter den Vater angerufen und der Vater hat gesagt, ich komme gleich. Damals hat es noch diese Fensterscheiben, Winterfenster, Sommerfenster gegeben. Dann hat er Valeriansäure, die stinkt also bestialisch. Und die hat er dann reingeträufelt und es hat gestunken. Man hat es nicht aushalten können. Und der Armee hat sich gewundert, dass die Deutschen so stinken. Dann hat er gesagt, na, da zieh mir nicht ein.
Die wenigsten entgingen mit List oder durch Glück der Inbeschlagnahme von Wohnraum, sei es durch die Soldaten der Militärregierung oder die einheimische Verwaltung, weiß die Geschichtsprofessorin Marita Kraus.
Da gab es das entsprechende Gesetz aus der Nazizeit, was weiter gegolten hat, das Reichsleistungsgesetz, nachdem man in private Wohnungen jederzeit einquartieren konnte. Und das haben die Amerikaner weiter bestehen lassen, damit man einquartieren konnte.
Betreff: Wohnraum für die deutsche Zivilbevölkerung. Die Militärregierung will, dass der absolut notwendige Wohnraum für die deutsche zivile Bevölkerung sichergestellt wird. Alle Möglichkeiten sollen hierfür ausgeschöpft werden. Wiederholt wird darauf hingewiesen, dass frei werdende Wohnungen, auch Einzelzimmer, ob möbliert oder unmöbliert, umgehend beim städtischen Wohnungsbeauftragten zu melden sind, der auch den künftigen Mieter zuweist.
Auch im Haus der Eltern von Ilse Haft, in der Burghauser Neustadt gelegen, beschlagnahmte das Amt Zimmer für Flüchtlinge.
Ja, da gab es so eine Behörde und die sind rumgegangen und haben festgestellt, das und das wird jetzt vermietet. Da kommt jetzt Einquartierung, da kommen Flüchtlinge. Eigentlich wollten die das große Zimmer. Aber ich war halt sehr, sehr viel krank. Also, und meine Mutter hat halt dann erreicht, dass ich das Zimmer, mein Zimmer behalten durfte. Wir wollten halt nicht gerne also zusätzlich noch jemanden im Haus drinnen haben. Ja, es war dann ein Fremder im Haus. Wir haben dann geschaut, dass wir ihn wieder losgebracht haben.
Eine Haltung, wie sie unter Alteingesessenen im Nachkriegsdeutschland weit verbreitet war. Einheimische, schreibt der Journalist Harald Jener im Buch Wolfszeit, werden sich teilweise so aggressiv gegen die Einquartierungen, dass Flüchtlinge und Vertriebene nur unter dem Schutz von Maschinenpistolen in ihre zugewiesenen Behausungen geleitet werden konnten. Ein Hausbesitzer erschlug gar einen Flüchtling mitsamt seinen 3 Kindern, weil er Fremde unter seinem Dach nicht ertragen wollte. Der schieren Masse allein an Heimatvertriebenen aus dem Osten, 12 Millionen zusätzlich unterzubringenden Menschen deutschlandweit, stand eine durch Kriegsschäden massiv geschrumpfte Zahl an Häusern und Wohnungen gegenüber. Die Alteingesessenen erlebten die Neuankömmlinge indes nicht nur als Eindringlinge in ihren Wohnraum, der ohnehin eng geworden war, sondern auch als Angriff auf ihre Identität. Schon rein demografisch sollten die Vertriebenen in Bayern bald ein Fünftel der Bevölkerung ausmachen. Dazu brachten Flüchtlinge und Vertriebene ihre Lebensart und eigene Traditionen mit. Den Einheimischen schienen damit ihre regionalen Eigenheiten, über die Jahrhunderte gewachsen, bedroht. Die Einwanderung der Fremden, so beschreibt es Harald Jener, nagte beharrlich an der Gewissheit, die eigene Lebensweise sei die einzig gültige. Es waren nicht nur Flüchtlinge aus dem Osten, Heimatvertriebene aus dem Sudetenland oder aus Schlesien, die bei den Einheimischen um Einlass begehrten und das Zusammenleben störten, weiß die Grazer Professorin für europäische Zeitgeschichte Barbara Stelzel-Marx. Die Leiterin des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung hat Berichte aus der Zeit rund um das Kriegsende ausgewertet. Berichte
von ehemaligen amerikanischen Kriegsgefangenen, auch immer wieder Schilderungen von diesen schrecklichen Kolonnen von den Häftlingen, die aus dem KZ Mauthausen auch weiter Richtung Westen getrieben worden sind. Also die mussten sich ganz provisorische Unterkünfte bauen und sind dann auch immer wieder in dieser Phase der kompletten Auflösung in die umliegenden Dörfer gegangen, zu Bauernhöfen gegangen.
In den kleinen Dörfern, da kann man, wenn man die Berichte liest, das Gefühl haben, der Krieg ging erst los Ende April, weil die hatten vorher eigentlich keinen Krieg erlebt. Und dann kamen plötzlich diese Menschen aus den Konzentrationslagern und das war natürlich erstmal ein Schock, überhaupt im besten Sinne, wenn die Leute empathisch waren, zu sehen, in welchem Zustand diese Menschen waren. Aber die waren natürlich auch krank mit Typhus, Fleckfieber, mit allen Krankheiten, die so aus dem KZ mitgenommen wurden, hatten Läuse, waren also völlig verwahrlost natürlich und so hungrig, dass sie alles gegessen haben. Und das war natürlich auch ein großer Schock für die Bevölkerung.
Ergänzt die Zeitgeschichtsforscherin Marita Kraus. Schockiert darüber, was etwa Bauern ihren Zwangsarbeitern angetan hatten, seien auch die amerikanischen Besatzer gewesen, sagt Andreas Bialas. Bialas, der seit 1988 in Bayern lebt und polnische Wurzeln hat, hat etliche Schicksale zwangsverschleppter Landsleute in Burghausen und Umgebung erforscht.
Dann kamen am 5. die Amerikaner auf diesen Hof. Die zum ersten Mal waren voll überfordert und überrascht, dass so viele Menschen zu Sklavenarbeit gezwungen worden sind und dass so viele Menschen oft sehr schlecht behandelt worden sind. Und dann konnten sie die Zwangsarbeiter nicht irgendwo versorgen. Die haben die Strukturen noch nicht gehabt. Und dann haben sie gesagt, alle Bauern sollten sofort ihre Häuser verlassen und gehen dort schlafen, wo die Zwangsarbeiter geschlafen haben. Sehr oft auf die Scheune oder über einen Stall, wo ständig gestungen hat.
Die vormals als sogenannte Untermenschen geschmähten gewannen nun die Oberhand. Sie zogen vom Stadel ins Herrenzimmer und vertrieben nun ihrerseits nicht selten die ursprünglichen Bewohner. Und ja, manch einer der Zwangsarbeiter nahm sich gewaltsam von denjenigen, die an ihrer Unterjochung und Ausbeutung unmittelbar beteiligt waren. Davon haben wir schon im ersten Teil erzählt. Um ein Ausufern der Gewalt zu vermeiden, setzten die amerikanischen Besatzer auf eine möglichst schnelle Repatriierung. Schon im Mai 1945 gelang es, gut 100.000 Menschen pro Tag in ihre alte Heimat zurückzuführen. Nicht alle reisten freiwillig aus. Vor allem die Sowjetunion zwang die Menschen, die für den Feind, also die Nazis, als Zwangsarbeiter gearbeitet hatten, anfangs mit Unterstützung der westlichen Alliierten, zur Rückkehr. In ihrer Heimat galten sie dann oft als Kollaborateure und wurden in Straflager gesperrt. Doch nicht alle gingen. 10, ja Hunderttausende blieben. Noch 1946 lebten 300.000 ehemalige Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge aus Polen in Deutschland, die meisten in Lagern für Displaced Persons. Doch Blieben sie freiwillig? Weil man sie so gut behandelt hatte, wie es in manchem Zeitzeugenbericht heißt? Andreas Bialas, der dem Schicksal etlicher polnischer Zwangsarbeiter auf den Grund gegangen ist, hat daran seine Zweifel.
Wenn ich heute höre von manchen Bauern, ja, wir, oder manche Leute, wir haben, die waren sehr gut behandelt, ja, wunderschön. Da denke ich mir schon, Leute, was redet ihr denn? Was heißt das, gut behandelt? Das heißt, dass ich hat ihn ausgeliefert, ist gut behandelt. Er hat ihn nicht verprügelt, das ist gute Behandlung. Er hat ihm ein Zimmer gegeben, nicht beheizt, ja, es ist gute Behandlung. Nur ein Klamotten und ein paar Schuhe hat er gehabt, er dürfte sie nicht bewegen, das ist eine gute Behandlung. Hat gut zum Essen gekriegt. Sag ich mal ja und nein. Ja. Hatte die 15-jährige Mariana Schule besucht? Nein, keine Mädchen, keine Zwangsarbeiterin dürfte nicht mal Schule besuchen.
Schicksale wie das der jungen Polin Mariana zeigen das zwiespältige Verhältnis, das Zwangsarbeiter im Zusammenleben mit ihren deutschen Herren, in Anführungszeichen, aufgebaut hatten. Denn auch Mariana machte sich nicht etwa sofort nach Kriegsende auf in die Heimat. Die Zwangsarbeiterin blieb noch Monate auf ihrem Bauernhof, nahe dem Ort Kirchweidach. Die relativ gute Behandlung durch die Landwirte auf dem Hof im Landkreis Altötting war indes nicht der einzige Grund, warum Mariana blieb.
Und die Mariana Jajnczak hat auch einen polnischen Zwangsarbeiter kennengelernt und im Endeffekt war sie schwanger geworden. Ja. Am 9. Mai 1945, das Kind ist auf Welt gekommen und wir sagen, das ist ein Friedenskind, weil da war schon Frieden, da war Kriegsende. Ja. Danach, zwei Tage später, fand in Oberweidach in dieser Kirche eine Taufe statt. Und die Taufpatin war die Bäuerin, wo sie gearbeitet hat. Das ist Zeichen, ja, weil sie, muss man sich vorstellen, warum die Bäuerin. Ne? Das heißt, eigentlich hat sie sehr großes Vertrauen gehabt, weil sie konnte eine polnische Zwangsarbeiterin, damalige schon, als Patin nehmen. Ne? Nein, hat sie genommen, die Bäuerin, und das war eine große Ehre.
Marianas Kind war nun getauft. Doch verheiratet war die streng katholische Polin noch nicht. Denn Heirat unter Zwangsarbeitern, das war bei den Nationalsozialisten verboten. Doch nun hatten sich die Verhältnisse geändert. Mariana und Jan gaben sich im August 1945 in der Altöttinger Gnadenkapelle das Jawort.
Als sie sich registriert haben, haben alles aufgeschrieben und die haben sogenannte DP-Karte bekommen. Das heißt wie ein Ausweis. Ja, da konnten sie frei bewegen. Ja. Und dann Anspruch haben auf Essen, auf Wohnung dann, also Zimmer in den DP und so weiter und so fort.
Die Amerikaner unterstützten die DPs, die sogenannten Displaced Persons, als Opfer des besiegten Feindes, wo immer sie nur konnten. Mariana und Jan etwa hatten die Wahl, in die USA zu emigrieren oder in ihre Heimat zurückzugehen. Noch im Spätsommer des Jahres kehrte die junge Familie in die Heimat zurück. Es war ein schwerer Neuanfang. Jans Elternhaus war zerbombt. Das junge Paar mit Kind musste zunächst auf Stroh am Boden eines Wirtshauses schlafen. Später bekamen Mariana und Jan drei weitere Kinder, sprachen über ein erfülltes Leben bis ins hohe Alter, das sie für die geraubte Jugend im Landkreis entschädigte. Wer als DP in Bayern blieb, hatte endlich Anspruch auf eine menschenwürdige Unterkunft. Dafür requirierten die Besatzer ganze Arbeitersiedlungen mit schmucken Reihenhäusern. Die Bewohner hatten von heute auf morgen ihre Wohnungen zu verlassen. Doch auch wenn die DPs nur in verlassenen Fabrikhallen oder Krankenhäusern einquartiert wurden, sorgte dies für Verdruss bei den Einheimischen, sagt Marita Kraus, emeritierte Professorin für Geschichte. Zuweilen überforderte die schiere Masse an neuen Nachbarn die Alteingesessenen.
Das sind eben dann bis zu 6.000 DPs in so einem kleinen Ort wie Feldafing mit 800 Einwohnern gewesen. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das funktioniert hat.
Auf der anderen Seite zeigten sich nicht alle Ex-Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge dankbar für die Bemühungen der Besatzer. Die disziplinierten, pflegeleichten bis unterwürfigen Deutschen hatten es den Besatzungssoldaten unerwartet leicht gemacht, schreibt Harald Jener in seinem Buch Wolfszeit. Dafür verhielten sich deren verschleppte Opfer umso anarchischer und eigensinniger. Wut machte sich etwa breit, als Zwangsarbeiter in den verhassten Baracken einer Rüstungsfabrik bleiben mussten, weil die Amerikaner angesichts stockender Rückführungen überfordert waren, neue Quartiere zu organisieren. Dazu kam, das jahrelange Elend in den Lagern hatte viele DPs traumatisiert, ja schwere Verhaltensstörungen verursacht. Sie machten ihrem Unmut mit Krawallen Luft und reagierten demnach auch Gutwilligen gegenüber aggressiv und rebellisch. Harald Jeners Fazit: Die Grausamkeiten des Lagerlebens hatten vielfach aus den Gefangenen selbst Rohlinge werden lassen. Rohlinge, die sich rächen wollten und auch vor Tötungen nicht zurückschreckten. Barbara Stelzel-Marx:
Also gerade wenn befreite Kriegsgefangene einen ehemaligen Wachposten entdeckt haben, der sie eventuell schlecht behandelt hat, dann hat es hier Racheaktionen bis hin zu Erschießungen gegeben.
Die alten, manchmal verhassten Autoritäten waren angreifbar geworden. So bringt es die Geschichtsprofessorin Marita Kraus auf den Punkt. Die Wissenschaftlerin hat erforscht, wie die Bewohner oberbayerischer Dörfer unmittelbar nach dem Krieg miteinander umgingen. Mancherorts, sagt Kraus,
gab es ja fast sowas wie eine Lynchjustiz, weil dann man irgendwie das Gefühl hatte, jetzt kann man endlich den loswerden, der einen da bedrückt hat.
Oft waren und blieben die Beziehungen zwischen den Dorfbewohnern nicht so eindeutig, wie etwa in Marita Kraus' Heimatort Pöcking. Dort gab es einen Bürgermeister, der einerseits stets das NS-Parteiabzeichen am Revers trug, der aber andererseits nicht nur mit Heil Hitler grüßte, sondern auch immer mit Grüß Gott, der der SA-Reserve angehörte, aber auch seine schützende Hand über einen jüdischen Viehhändler hielt.
Der Denunziation völlig undercover gehalten hat, da war die Stimmung ganz positiv für den. Da haben im Juni alle unterschrieben für die Militärregierung, der soll Bürgermeister bleiben. Also das hing natürlich sehr davon ab, wie dieser Bürgermeister oder die entsprechenden zentralen Personen des Dorfes sich während der NS-Zeit benommen hatten.
Wie genau sich das Dorfleben gestaltete, dies hing maßgeblich von den amerikanischen Besatzern ab. Die griffen gleich nach Kriegsende hart durch. Nazi-Amts- und Würdenträger wurden aus ihren Ämtern entfernt. Und nicht nur dies. In den ersten Monaten nach Kriegsende inhaftierten die Besatzer Bürgermeister, NS-Ortsbauernführer, alle, die eben irgendwelche höheren NS-Funktionen hatten. Bis Ende Juli 1945 verhängte die amerikanische Militärregierung in ihrer Besatzungszone gegen rund 80.000 Personen den sogenannten automatischen Arrest. Weniger Belastete wurden nur entlassen. Dass sich das anfangs strenge Vorgehen mit der Zeit mehr und mehr aufweichte, das hat auch die Geschichtsprofessorin Marita Kraus beobachtet. Einen Grund dafür sieht Kraus darin, dass ohne die alten Nazis oft im wahrsten Sinne des Wortes kein Staat zu machen war.
Auf der einen Seite wurden die entlassen, auf der anderen Seite musste das Wasserwerk funktionieren oder es musste die Müllabfuhr wieder beginnen. Es musste einfach der Alltag funktionieren. Und da waren die Amerikaner sehr pragmatisch und haben deswegen auch Leute, die eben jetzt solche Funktionen hatten und keine politischen Funktionen, dann auch weiter beschäftigt.
In Burghausen widersetzte sich Bürgermeister Hans Stiegelocher amerikanischen Befehlen und beschäftigte den erfahrenen Verwaltungsleiter der Stadt einfach weiter. Die Amerikaner griffen nicht ein, obwohl ihm manche
sein früheres Verhalten bei der Regelung des Arbeitseinsatzes der Frauen während der NS-Zeit nie verzeihen konnten.
Wie es Dietmar Grüper in seinen Studien zu Kriegsende und Neuanfang im Landkreis Altötting beschreibt. Grüpers Fazit:
Die anfängliche Bereitschaft der Bevölkerung im Landkreis Altötting zu einer grundlegenden Entnazifizierung wurde durch das Lavieren der übergeordneten Dienststellen, sowohl der amerikanischen wie der deutschen, verspielt.
Die Mehrheit der Deutschen dachte, schwamm drüber, und rückte achselzuckend und eher lustlos zusammen. So Harald Jeners Fazit über das Zusammenleben nach Kriegsende. Man musste schließlich weiterleben, und das gemeinsam. Davon, wie sich die Menschen nach Kriegsende neu erfanden, erzählt die letzte Folge des Dreiteilers über Kriegsende und Neuanfang in Burghausen und Umgebung.
Lukas Grasberger ist in Geschichte und Geschichten aus dem Alltag der Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg eingetaucht. Das Jahr nach Kriegsende. Niemandszeit in einer bayerischen Gegend. Spannend und berührend wird es auch im letzten Teil unserer dreiteiligen Reihe. Es würde uns freuen, wenn ihr wieder mit dabei wärt.